Bente Scheller, der Rücktritt der libanesischen Regierung letzte Woche war ja eigentlich ein Sieg für die Protestbewegung, die seit Monaten auf die Straße gehen. Gleichzeitig aber drängt die Zeit, eine neue Regierung zu bilden mit all den Herausforderungen, die anstehen. Und es kursiert ja auch bereits die Befürchtung, dass es mit der neuen sogenannten Regierung der nationalen Einheit genau gleich weitergehen wird wie bisher, mit der gleichen alten Elite und Korruption as usual quasi. Teilen Sie diese Befürchtungen?
Ja, diese Befürchtungen teile ich. Zwar haben die Demonstranten, die seit Oktober auf die Straße gehen, gefordert, dass die Regierung zurücktritt, aber versprochen haben sie sich davon natürlich, dass es danach anders weitergeht, dass dann Politiker ins Amt kommen, die sich tatsächlich der Probleme annehmen, die die Reformen, die dringend notwendig wären, vorantreiben würden. Das ist natürlich mit einer Regierung der nationalen Einheit so nicht erkennbar, in der mutmaßlich wieder die gleichen Leute an der Macht wären wie auch schon vorher.
Eine große Herausforderung ist das gespaltene Verhältnis im Libanon zur mächtigen schiitischen Hisbollah. Deren Milizen kontrollieren vor allem den Süden des Landes. Die Hisbollah als Partei ist auch im Parlament vertreten. Viele sagen deshalb, ohne Hisbollah gibt es keine stabile Regierung. Andere wiederum möchten den Hisbollah-Chef am liebsten gehängt sehen. Wie beurteilen Sie das? Wie wichtig wäre eine Einigung mit der Hisbollah?
Die Hisbollah ist ein Machtfaktor im Libanon, um den man nicht herumkommt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie als einzige der Bürgerkriegsparteien ihre Waffen auch offiziell behalten hat. Und es hat auch Momente gegeben, zum Beispiel 2008, da die Hisbollah demonstriert hat, dass sie auch gewillt ist, diese Waffen innenpolitisch einzusetzen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Sie ist einerseits eine gewählte Partei, andererseits hat sie diesen militärischen Arm und auch die Reden von Nasrallah sind jetzt nicht unbedingt positiv. Also die letzte Rede, da hat er allein 9-mal Bürgerkrieg als mögliches Szenario erwähnt, was von vielen auch als Drohung aufgefasst worden ist.
Mitten in der immensen Krise im Libanon platzt nun morgen zusätzlich noch das Urteil im sogenannten Hariri-Prozess. Ein Sondertribunal der UNO untersuchte diesen Mord an ehemaligem libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Wegen der verheerenden Explosion in Beirut hatte sie dann die Verkündung des Urteils vertagt und will das nun morgen nachholen. Auch der Hariri-Prozess ist ja im Libanon hoch emotional aufgeladen und spaltet das Land zutiefst. Was sind die Hintergründe dieses Hariri-Prozesses?
Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich ja herauskristallisiert, dass es starke Hinweise gibt, dass die Hisbollah hier involviert ist, die Hisbollah und auch das syrische Regime, das die Hisbollah unterstützt. Und natürlich in einer so aufgeladenen Situation wie der jetzigen hat es durchaus Potenzial, hier zu weiterer Eskalation zu führen. Die Hauptverdächtigen sind im Libanon untergetaucht. Einer von ihnen ist in Syrien umgekommen in den letzten Jahren. In einer normalen Situation hätte man vielleicht so nur augenrollend gesagt, naja, es passiert sowieso nichts, die Verantwortlichen werden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber in der jetzigen Situation ist das natürlich ein weiterer Beleg dafür, wie dysfunktional das System ist, was eben die angespannte Situation weiter verschärft.
Das Attentat auf ihn war ja 2005. 9 Jahre hat das UNO-Sondertribunal dann ermittelt. 2014 schließlich begann der Prozess in Den Haag. Und danach wurde es zumindest in den Medien sehr still. Warum fällt dieses Urteil erst jetzt, 6 Jahre später?
Weil es natürlich relativ schwierig ist, in einem solch aufgeladenen Kontext zu ermitteln, gerade wenn eben klar ist, einer der stärksten Machtfaktoren im Libanon hat hier möglicherweise eine Rolle gespielt. Deswegen waren die Ermittlungen schon sehr schwierig und dann natürlich auch zu einer Urteilsfindung zu kommen, wenn man weiß, es wird als Urteil auch politisch verstanden werden. Ich denke, das ist etwas, was sehr problematisch war. Und natürlich müssen wir auch sagen, während der Ermittlungen, während des Prozesses sind diverse Zeugen unter mysteriösen Umständen zum Teil getötet worden. Das zeigt das Urteil, damit kann die UN sich nicht leicht getan haben.
Wenn wir die Lage im Libanon betrachten, es gibt Massenproteste, die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, die Corona-Krise, die verheerende Explosion im Hafen und nun das Urteil. Sehen Sie denn aktuell irgendwelche Lichtblicke für die unmittelbare Zukunft der Bevölkerung im Libanon?
Es ist schon einmal gut zu sehen, dass Nothilfe im Moment ins Land fließt, um die ganz akuten Folgen der Explosion aufzufangen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie soll es weitergehen? Denn dafür wären tiefgreifende strukturelle Veränderungen notwendig. Hier sehen wir eine Zivilgesellschaft, die sehr aktiv ist, die auch versucht hat, sich in den letzten Jahren viel stärker politisch einzubringen, um eben Pläne für Reformen auch vorzulegen. Aber diese sind soweit nicht gediehen. Und vor allen Dingen sehen wir niemanden, der sie umsetzen wird. Auch eine Regierung der nationalen Einheit wird das nicht tun. Und starke Beharrungskräfte. Die Korruption, die über die Jahre gewachsen ist, führt dazu, dass kein Politiker, keine Politikerin von den Fründen etwas abgeben möchte, die hier gewachsen sind. Und das wäre aber notwendig, um tatsächlich aus dieser Wirtschafts- und Finanzkrise herauszukommen.
Als wie real sehen Sie denn die Gefahr eines Bürgerkriegs im Moment?
Im Moment ist die Stimmung noch wirklich so, dass es heißt alle, also die Protestierenden wollen tatsächlich die gesamte Regierung zur Verantwortung ziehen. Und sie sehen auch, dass alle Parteien ihren Teil dazu beigetragen haben, in diese Krise hineinzusteuern. Aber natürlich steht die Frage im Raum, wer soll denn übernehmen? Technokraten sind hier oft genannt worden und derer hat der Libanon auch viele, viele Expertinnen und Experten, die hier den Weg nach vorne weisen könnten. Aber das muss auch durchgesetzt werden und dafür mangelt es wirklich an Institutionen, die genügend Macht hätten.